Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Guten Abend, lieber Sören. Es freut mich, dich schon wieder zu sehen.
Hallo, Philipp. Ja, das ist hervorragend, oder? Also selbst als wir wirklich Arbeitskollegen waren, die sehr eng zusammengearbeitet haben, haben wir, glaube ich, naja gut, zumindest nicht um die Uhrzeiten uns so oft gesehen. Tatsächlich. Ja, ich komme frisch aus der Röhre. Ich war noch kurz im CT und habe mir die Nasennebenhöhlen noch mal kurz schichten lassen.
Und?
Die Polypen, mein HNO hat gesagt, wir wollen jetzt mal gucken, ob die Therapie auch angeschlagen hat und wollen da auch mal in der Tiefe gucken. Also bin ich noch kurz in die Röhre, was ganz witzig war, weil ich war Ende Oktober, glaube ich, das letzte Mal da. Und dann fingen die wieder an mit, ja, und jetzt nicht bewegen und sagen Sie, was sind Ihre, guck mir an, Sie waren erst hier, ja. Ja, dann kennen Sie das ja alles. Sie wissen, still liegen bleiben und gingen raus.
Aber okay, aber du kriegst da nichts gesagt irgendwie. Das heißt, du kriegst kriegt man immer noch eine CD?
Ja, 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 ja. CD und witzig fand ich den Spruch. Ich habe ja den Namen nicht gesagt. Die drückte mir die CD in die Hand und sagt, den Bericht faxen wir da drüber. Und ich habe mich bedankt und dachte erst so, halt, mache ich jetzt hier ein Fass auf von wegen Datenschutz? Faxen ist nicht oder lasse ich's? Ich habe es gelassen.
Ja, natürlich hast du es gelassen, willst den Leuten ja nicht noch mehr Arbeit machen, als sie eh schon haben. Nein. Was war dein Highlight in der letzten Woche jenseits von CT und Untersuchungen des HNOs?
Ich habe mich in letzter Zeit zu viel geärgert, da gibt's gar nicht so viele Highlights tatsächlich.
Worüber hast du dich am meisten geärgert in der letzten Woche, lieber Sören?
Über Dinge auf der Arbeit, die nicht funktionieren. Ja, ja, ich glaube, das war so ziemlich das Hauptproblem.
Wie gut, dass das mit dem Podcast immer funktioniert. Es sei denn, ich verkack's mal wieder mit dem Mikrofon. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Passierte Kost.
Ja, schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Dr. Anke Jentsch, Pflegedirektorin und Mitglied der Klinikumsleitung an der Charité Berlin.
Das werden wir gleich mal rausfinden, ob man an der, in der, bei der Charité Berlin sagt.
An der.
Genau, also Anke schiebt nämlich eine beeindruckende Karriere im Gesundheitswesen voran und wir sind gespannt darauf, mehr über ihre Arbeit und ihre Visionen für die Pflegepraxis zu erfahren.
Ich würde sagen, lasst uns gleich in das Gespräch eintauchen und herausfinden, was Anke uns alles zu erzählen hat. Los geht's.
Ja, es freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt.
Herzlich willkommen und super schön, dass du da bist, super schön, dass du die Zeit nimmst, um uns hier virtuell zu besuchen und uns Rede und Antwort zu stehen. Liebe Anke, wer bist du und wo erwischen wir dich gerade?
Also ihr erwischt mich tatsächlich gerade in meiner Wohnung in Berlin. Wir hatten ja gerade eben schon im Vorgespräch die Diskussion, okay, wo lebst du denn jetzt, wo kommst du her und was sind so deine Stationen? Und tatsächlich momentan ist es so, dass ich unter der Woche Berlinerin bin und in Berlin lebe und am Wochenende in Dresden, in meiner Heimat.
Ja, sehr gut.
Und wir hatten es auch im Vorgespräch von Kurt Krömer. Wo lebt man in Berlin? Lebst du in der Nähe von Kurt Krömer?
Es wäre so schön, muss ich sagen. Also ich bin großer Fan von Shea Krömer. Hatten wir ja auch gerade schon davon. Ich weiß tatsächlich gar nicht, in welchem Stadtteil er wohnt oder in welchem Kiez, Bezirk. Wie nennt man es in Berlin?
Ich glaube, es ist der Kiez, Tatsache. Aber ich weiß es tatsächlich auch nicht, wo.
In Kreuzberg.
Okay, da wohne ich nicht. Ja. Aber es ist um die Ecke.
Anke, du hast eine beeindruckende Karriere im Gesundheitswesen hinter dir und sicher noch vor dir. Könntest du uns einen Einblick geben, wie du zu deiner aktuellen Position als Pflegedirektorin und Mitglied der Klinikumsleitung an der Charité gelangt bist?
Ja, sehr gut. Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, ich habe ganz klassisch, wir hatten es eben gerade schon davon, die Großstadt Bretten, die so zwischen Karlsruhe und Pforzheim liegt, war tatsächlich meine Ausbildungsstätte, weil 2002, wo ich meine Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen habe, war es tatsächlich sehr schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen und ich habe mich irgendwie in ganz Deutschland beworben und es ist letztendlich dann Bretten geworden, was total schön war. Ich habe dann zwischendurch auch gelernt, okay, man unterscheidet auch die badische Seite und die schwäbische Seite, und Bretten liegt ja da sehr nahe dran, und es ist sehr wichtig, dieses auch kulturell zu verstehen und zu wissen. Von dem her, das war sehr interessant. Das waren so meine ersten Berührungspunkte mit Bretten. Und ich bin dann tatsächlich danach, nach meiner Ausbildung, erstmal an die Uniklinik Heidelberg, weil Bretten war ein ganz kleines Haus. Und ich habe gedacht, okay, ich möchte ein riesengroßes Haus kennenlernen. Und da lag Heidelberg sehr nah mit der Uniklinik, und bin dann aber nach einem Jahr nach Stuttgart, also ins Schwäbische quasi dann gewechselt, und habe dann insgesamt ja 9 Jahre lang in Stuttgart als Krankenschwester gearbeitet. Ich darf mich auch tatsächlich noch Krankenschwester betiteln, von meinem Abschluss, von meiner Urkunde her. Deswegen ist es jetzt nicht diskriminierend, dieses Wort. Und ja, und habe immer sehr, sehr gerne Praxisanleitung gemacht. Und das war irgendwie immer meine Leidenschaft. Und ich habe auf einer onkologischen Station gearbeitet. Und mein Stationsleiter kam irgendwann auf mich zu und hat gesagt, okay, du machst so gerne Praxisanleitung, möchtest du nicht gerne noch Pflegepädagogik studieren? Und damals war irgendwie Akademisierung noch ganz weit weg. Und ich habe dann hin und her überlegt, okay, mache ich die Weiterbildung, mache ich das Studium? Und habe mich letztendlich für das Studium entschieden, was wirklich im Nachgang eine sehr schöne Entscheidung von mir war und mir auch sehr, sehr gefallen hat, weil ich durfte dann studieren am schönen Bodensee, wobei man jetzt sagen muss, es ist Ravensburg. Also die Ravensburger würden nicht sagen, es ist am Bodensee, aber für alle anderen in der Region ist nahe dem Bodensee.
Es ging immer weiter nach Süden scheinbar.
Natürlich, natürlich. Und ja, wir hatten sogar manchmal Unterricht auch in Überlingen. Das ist dann zumindest mal am Bodensee. Und ja, und der Unterricht und die Fachhochschule war einfach sehr praxisorientiert. Und wir hatten da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, uns auch auszutesten. Also ich habe dann auch gedacht, okay, ich möchte einfach in ganz viele verschiedene Bereiche auch reinschauen, und habe dann auch beim Thieme Verlag gearbeitet und habe das E-Learning mit aufgebaut, wollte da einfach auch nochmal Näheres wissen, okay, wie macht man das, wie ist dann so redaktionelle Arbeit davon, und ja, und bin auch immer weiterhin in meiner Klinik arbeiten geblieben und habe dann die Möglichkeit gehabt, auch ein Skills Lab damit aufzubauen. Und ich fand es total spannend, einfach so einen geschützten dritten Lernort mit aufzubauen, wo man einfach auch methodisch sich ausleben konnte und wir wirklich da sehr kreativ unterwegs waren. Und ich glaube auch, dass die Auszubildenden sehr davon profitiert haben. Und wir haben auch damals schon die ersten Bachelor-Absolventen tatsächlich ausbilden dürfen, und also grundständige Pflegestudierende. Und das war eine sehr schöne Zeit, einfach weil es so eine Aufbruchzeit war, weil es waren so ganz neue Dinge, und ja, und wir hatten da einfach sehr viel Freiraum auch von der Schule bekommen, muss man einfach sagen. Und wir waren ganz viel engagierte Menschen aus der Praxis, die einfach dann den dritten Lernort mit aufbauen wollten. Und ich bin dann aber über meine Bachelorarbeit bin ich in Bereich Management gekommen. Es ist irgendwie eine sehr kuriose Geschichte, weil damals hatte Appetito, ein Catering-Unternehmen, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ja, ausgeschrieben und hat eine Bachelorantin gesucht. Und dann habe ich gesagt, okay, bewerbe ich mich doch mal da drauf. Und dann hieß es plötzlich, okay, ich soll meine Bachelorarbeit, oder die Themenfindung war dann so, dass in der Altenhilfe retrospektiv Change-Management-Prozesse untersucht werden sollten. Also die haben eine Umstellung gehabt zum Hausgemeinschaftskonzept, und da sollte einfach untersucht werden, okay, was kann bei der nächsten Umstellung einfach nochmal besser gemacht werden. Und das war dann Thema meiner Bachelorarbeit tatsächlich. Dann bin ich in der Altenhilfe, ja, liebevoll hängen geblieben, weil mich dann sehr schnell einfach auch in den Gesprächen festgestellt habe, dass ich... Wo in Leonberg? Also die meisten kennen Leonberg dann immer da, wo Stau ist. so die Verbindung mit Leonberg. Und also von dem her, da bin ich dann nicht so weit gekommen. Also ne, ich bin in Stuttgart wohnen geblieben und bin dann nach Leonberg gependelt und habe dann tatsächlich ein Trainee gemacht in der Altenhilfe und habe dann sowohl Referatstätigkeit kennenlernen dürfen, aber auch schon als Assistentin der Hausleitung arbeiten dürfen. Da auch wichtiger Fakt, wir hatten es ja von Orten, dieses Altenheim, wo ich da als Assistentin arbeiten durfte, war in Gärtringen. Was ist die Besonderheit an Gärtringen? Philipp, das müsstest du jetzt eigentlich wissen.
Ich muss sagen, Gärtringen habe ich noch nie gehört.
Okay, Gärtringen hat eine der einzigen Linksausfahrten auf der Autobahn. Also quasi, du fährst anders ab. Wow.
Das ist ein Fehler, oder?
Also das nein, das ist kein Fehler, aber das ist wirklich, dafür ist Gärtringen bekannt.
Das heißt, man fährt dann zwischen den beiden Fahrbahnen in der Mitte runter?
Nein, nicht in der Mitte, sondern wirklich links. Also quasi, also du auf der Überholspur und dann Abfahrt.
Abgefahren.
Ja. Das kann man sich ja kaum vorstellen.
Das kannst du dir da angucken. Deswegen, da ist Gärtringen bekannt dafür, obwohl das sonst ein kleiner Ort ist.
Kannst du sogar mitmachen da.
Wenn du dann singen nach Böblingen und Sindelfingen die Autobahn fährst, dann kommst du an Gärtringen vorbei.
Ist das da, wo, wenn man in die andere Richtung unterwegs ist, also Richtung Bodensee, wo so ein Tunnel dann kommt, wo kurz vorher noch eine Tankstelle ist?
Ja.
Ja, ja, ja. Also man kommt quasi aus dem Tunnel raus und dann passiert das, ne?
Nein, nein, nein. Bei der Hinfahrt ist kein Tunnel.
Nee, nee, aus dem
auf der anderen Seite.
Ja, ja, genau. Ja, doch, aber dann weiß ich zumindest, wo. Ja. Genau. Das ist ja schon wieder weit weg von Leonberg. Also das ist ja auch schon wieder, also ja, nicht weit weg, aber es ist schon wieder.
Ja, nach Gärtringen ist mal halbe Stunde ungefähr immer gefahren, je nachdem, wie der Stau war. Genau, und dann bin ich quasi, ja, habe ich da meine ersten Erfahrungen im Managementbereich sammeln dürfen und habe dann nach einem Jahr mein erstes Altenheim übernommen, selber als Hausleitung. Und wir hatten insgesamt 116 stationäre Plätze und 77 betreute Wohnungen, also ein relativ großes Haus. Es war auch, also in Leonberg war das. Es war total schön, weil es ein sehr altes Gebäude war und ich hatte noch eine Kegelbahn unten, noch so ein altes Relikt. Und es war total toll, weil wir ganz viele Team-Events irgendwie da gemacht haben im Keller. Und und habe dann irgendwie versucht, auch das, was ich vorher auch schon immer mit gelernt habe, auch mit zu implementieren irgendwie in die Altenhilfe. Also wir haben dann zum Beispiel ein Skills Lab im Keller aufgebaut, weil ich hatte ja Räume zur Verfügung.
Kegel-Skills quasi.
Ja, dann haben wir einfach gesagt, okay, gut, Kegel-Skills wurden ausgebaut und aber auch noch die pflegerischen Skills in extra Räumen. Und ich hatte einen ganz tollen Pflegepädagogen damals an meiner Seite, der meine Vision mitgeteilt hat und der dann wirklich sich sehr, sehr engagiert hat. Und ich glaube, wenn ich mich richtig zurückerinnere, ich glaube, ich bin mit 3 Auszubildenden da gestartet und nach 4 Jahren waren wir, glaube ich, so bei 24 Auszubildenden. Also wir hatten einen wahnsinnigen Zulauf dann. Und das war total schön, dass man einfach so die Dinge, die man vorher ja erlernt hat, dann auch gleich da umsetzen konnte. Das war toll und das fand ich toll am Management, weil ich einfach meine Erfahrungen mit einbringen konnte und ich konnte halt einfach auch Projekte von Anfang bis Ende selber durchführen. Ich war ja selber verantwortlich dafür und das war irgendwie dann so die Passion, okay, ich möchte ins Management gehen und hatte dann aber festgestellt währenddessen, okay, ich möchte einfach gerne nochmal mein BWL-Wissen einfach vertiefen, weil ich habe ja auch die wirtschaftliche Verantwortung auch für das Unternehmen und für das Altenheim und habe dann noch einen Master im Management im sozialen Gesundheitswesen gemacht und habe da dann auch meinen Schwerpunkt auf Sozialwesen gelegt und damit ich da einfach auch nochmal anders agieren kann, reagieren kann. Und nach 4 Jahren habe ich aber dann festgestellt, okay, so die Komplexität des Krankenhauses fehlt mir irgendwie. Und man ist ja doch dann irgendwie sozialisiert im Krankenhaus. Deswegen habe ich dann als Pflegedirektorin in Stuttgart angefangen und bin dann quasi, als hat dann die Karriere, ich weiß gar nicht, ob man es Karriere nennen kann, aber zumindest mal die Position als Pflegedirektorin dann im Krankenhauskontext angefangen. Und wie es dann aber auch immer so ist, man hat ja auch ein Privatleben und lernt dann jemanden kennen, der in der Schweiz lebt, aber aus dem schönen Ort Meißen kommt. Man hat es vorhin schon wieder vor Orten. Du weißt ja jetzt, ne, Porzellan und Meißen. Und und wir irgendwann dann die Entscheidung getroffen hatten, wir kommen beide aus Meißen ursprünglich, dass ich nach 17 Jahren Baden-Württemberg wieder zurückgehe in die Heimat und er nach 10 Jahren in der Schweiz. Und so bin ich dann nach Chemnitz als Pflegedirektorin gekommen und bin jeden Tag dann zwischen Dresden und Chemnitz gependelt. Das sind ungefähr so 70 Kilometer One-Way. und bin aber ganz gut. Also über Autobahn ist es ganz gut angebunden. Ja, und das habe ich dann während der ganzen Corona-Zeit gemacht. Ich habe tatsächlich das Klinikum kennengelernt in Corona-Zeiten, wo die Anfänge von Corona waren, und habe da auch eine sehr intensive Zeit mit meinen Mitarbeitern erlebt und hatte dann aber auch gleich zu Beginn die ersten Gespräche auch mit unseren Chefärzten, und da hat sich dann die Gelegenheit ergeben, dass ich noch promovieren kann und konnte. Zumindest mal wurde mir über einen Chefarzt meine jetzige Doktormotto vorgestellt. Ja, und deswegen habe ich dann noch an der TU Dresden angefangen zu promovieren. Thema ist patientenorientierter Versorgungsprozess. Ich muss auch sagen, ich bin tatsächlich sehr, sehr froh, dass ich das jetzt auch im Januar erfolgreich abschließen konnte, weil es war, hat mich tatsächlich die ganze Corona-Zeit begleitet. Und das ist ja immer das, was man irgendwie nicht so sieht. Man entscheidet sich zwar am Anfang, okay, ich möchte noch promovieren, aber man rechnet die Komponente Corona jetzt nicht so dazu. Und das war schon sehr herausfordernd, muss man wirklich sagen. Deswegen war wirklich mir ein sehr, sehr großer, ja, einfach eine große Last auch von mir gefallen, einfach weil diese Doppel-Dreifach-Belastung war schon, da kann man schon oft auch an seine Grenzen, und war dann, glaube ich, auch einfach nochmal, ja, einfach auch besonders für mich. Und ja, jetzt bin ich seit Juli, also seit einem Dreivierteljahr, jetzt an der Charité. Ja. Haben wir's aufgelöst.
Gott sei Dank.
Als Pflegedirektorin tätig. Ja, das so zu meinem Werdegang und warum und wieso sich manche Dinge so ergeben haben.
Mega spannend. Dein Mann, ist der auch aus der Pflege?
Nein.
Aus dem Gesundheitswesen?
Nein, er ist Malermeister.
Philipp und ich reden ja immer davon, wie klein das Gesundheitswesen ist und gefühlt jeder kennt jeden, und das wäre jetzt halt dieser Zufall. Also ich finde diesen Zufall ja großartig. Ihr lernt euch, also dein Mann lebt in der Schweiz, du lebst, wo hast du da gerade gelebt?
Stuttgart.
In Stuttgart, und ihr lernt euch kennen und kommt beide aus Meißen.
Und ihr kanntet euch vorher nicht?
Nein, wir kannten uns nicht, aber wir sind tatsächlich, um jetzt ganz ins Private reinzugehen, wir sind tatsächlich in denselben Kindergarten gegangen und auch noch gleich alt.
Aber ihr wusstet das nicht?
Nein.
Abgefahren.
Ja. Das ist ja der Hammer.
Aber so wie Zufälle. Aber ich glaube, also ich glaube, das ist auch das, was so mein Werdegang verbindet. Ich glaube, Zufälle wahrnehmen und auch Menschen, die einem begegnen, so wahrnehmen, und wenn sie etwas in einem sehen, dann auch selber dran glauben. Also ich glaube, ja, mein Lebensweg wurde einfach viel durch Menschen geprägt. Ja. Also wäre damals mein Stationsleiter nicht gewesen, der gesagt hätte, möchtest du nicht noch Pflegepädagogik studieren? Ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee selber gekommen. Mhm. Und hätte ich damals die Ausschreibung bei Appetito nicht mitgemacht und habe da einen ganz wundervollen Menschen kennengelernt, der gesagt hat, okay, Anke, ich sehe dich eher im Managementbereich und du kannst gut Projekte durchführen, wäre, glaube ich, mein Lebensweg nicht so gegangen, wie er jetzt gegangen wäre. Und ich glaube, das ist auch die Besonderheit, diese Menschen erstmal überhaupt an sich ranzulassen und auch die Begegnungen auch erstmal zuzulassen. Weil das sind einfach ehrliche Begegnungen, die über Jahre, also ich habe heute noch teilweise Kontakt mit meinem Stationsleiter. Ich habe leider keinen Kontakt mehr zu demjenigen von Appetito, weil er leider verstorben ist. Was aber auch eine besondere Lücke auch in meinem Herzen gemacht hat und er auch immer einen besonderen Platz da drin hat. Und ich glaube, das ist einfach, wenn manche immer so mich fragen, okay, das sieht zu stringent aus, mein Lebensweg. Aber ich glaube, er ist einfach geprägt durch ganz, ganz viele tolle Menschen, denen ich begegnet bin. Und deswegen ist es, glaube ich, mir auch selber ein Anliegen, dass ich auch immer gute Begegnungen mit Menschen habe. Und wenn ich da irgendwas in Menschen wecken kann, dann ist es mir ein besonderes Anliegen, das auch dann weiter zu fördern und auch in die Begegnung weiterhin zu gehen.
Ja, es ist schon krass, weil wenn man deinen Lebenslauf anguckt, hätte man genau das Gegenteil vermuten können, dass er eher rückwärts gedacht war. Ja. Also, dass du eigentlich genau wusstest, wo du hin willst, und hast alles danach ausgerichtet. So sieht's wirklich aus.
Ja, aber es ist tatsächlich nicht so. Also es ist wirklich immer einfach sich leiten lassen und anderen Menschen vertrauen, wenn sie was in einem sehen, was man vielleicht jetzt gerade selber noch nicht sieht. Mhm. Also und das fällt mir ja auch auf, wenn ich ganz viele Mitarbeitergespräche führe, sehe ich auch manchmal andere Dinge in den Menschen, wo diejenigen dann sagen, ah ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und vielleicht ist auch nochmal anders für sich reflektieren. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt und deswegen sind mir auch zum Beispiel die Hospitationen so wichtig, weil ich einfach dann nochmal anders ins Gespräch mit den Menschen komme und auch mit den Mitarbeitern komme, was ich jetzt in Showfix-Termin oder in normalen Termin ja gar nicht die Einzelperson so erlebe.
Bevor wir jetzt uns komplett im Norden Deutschlands verlieren, bleiben wir noch für einen Moment in Baden-Württemberg. Wie blickst du auf die Pflegekammer oder No-Pflegekammer-Situation in Baden-Württemberg? Blutet dir das Herz oder was ist deine Perspektive?
Ja, ich muss sagen, dass mir schon das Herz blutet. Ob das Kammersystem das richtig geeignete ist, da bin ich mir tatsächlich noch unsicher. Aber es ist wichtig, dass es eine gemeinsame Vereinigung gibt, wo Pflegekräfte eine gemeinsame Stimme entwickeln und einfach auch eine Kraft entwickeln, weil wir sind einfach viele Menschen und wir können gemeinsam auch was bewegen. Und ob es im Kammersystem ist, ob es in einem anderen System ist, aber wir brauchen was, wo wir gemeinsam einfach auch unsere Stimme geltend machen. Und deswegen tatsächlich hat es mich betroffen gemacht. Also wir wissen ja jetzt noch nicht, also meines Erachtens, also neuester Stand ist ja noch nicht final ausgezählt, aber Manne Lucha hat ja auch schon gesagt, okay, es wird wahrscheinlich eher nichts sein. Und ich weiß einfach auch von vielen Kollegen, von mir, Pflegedirektoren, auch ehemalige Kommilitonen, die sich sehr, sehr engagiert haben in Baden-Württemberg, um Aufklärung zu machen für die Kammer. Was bewirkt die? Was können wir damit erreichen? Und da habe ich meinen tiefsten Respekt vor all den engagierten Kollegen und Kolleginnen, die sich da so reingekniet haben in dieses Thema. Und wie gesagt, egal, ob es in einem Kammersystem oder einem anderen System ist, ich bin felsenfest der Meinung, dass wir einfach eine starke Stimme gemeinsam brauchen und das können wir einfach auch durch die Masse erreichen. Wenn wir immer einzelne Stimmen nur punktuell hören oder von einzelnen Menschen, dann ist es vielleicht auch nicht die Stimme, die die Masse abbildet. Und ich sehe mich tatsächlich auch bei unterschiedlichen Menschen, die über die Pflege urteilen oder sie beurteilen. Manchmal finde ich mich wieder und manchmal finde ich mich nicht wieder. Ich glaube aber einfach, da eine konstatierte Stimme zu haben, ist einfach wichtig. Und vor allen Dingen, dass Pflege für sich selber spricht. Also, dass die Profession Pflege eine eigene Stimme hat und nicht alle anderen über Pflege urteilen, die noch nie in der Pflege gearbeitet haben oder die noch nie einen pflegerischen Background haben.
Ich überlege gerade, wie viele Jahre es her ist, als ich das erste Mal Kontakt mit der Pflege hatte. Das ist jetzt locker.
Ich habe Jubiläum, 25 Jahre Tatsache.
17 Jahre oder so.
Ich bin sogar mehr. Fun Fact, auch wieder. Ich war damals im Jugendrotkreuz ehrenamtlich tätig mit 13 Jahren.
Ja, okay.
Also?
Das kann ich auch nicht toppen.
Natürlich 2 Jahre erst her, nein. warte, ich überlege gerade. Tatsächlich 28? Nein. Ach, doch. Oh Gott, 28 Jahre. Es ist erschreckend, wenn man die Zahl hört. Mhm. Ja.
Ich wundere mich gerade, dass Philipp jetzt nicht sagt, dass ich doch bestimmt schon Dinosaurier gepflegt habe oder so.
Ja, das geht jetzt nicht.
Das wäre mir gewesen.
Wenn ihr euch gerade committet irgendwie, dass ihr, das kann ich jetzt nicht bringen, den Spruch. Glaub mir, er brennt mir unter den Nägeln.
Lass ihn raus, also oh, weißt du, so, dann kann das Gespräch sonst nicht weitergehen.
Heute bleibt er verschont. Das kriegt er beim nächsten Mal wieder ab. Nein, aber was ich sagen wollte, ist diesen Drang und diese Gespräche, ich weiß nicht warum, der Gedanke kam mir jetzt gerade, die Profession Pflege muss eine Stimme bekommen, die Profession Pflege muss nach vorne. Das war schon vor 17 Jahren ein Thema. Für mich geht das alles viel zu langsam. Ich finde es so dramatisch, dass einerseits, das ist das Einzige, was bisher mal hingehauen hat, in 4 oder 5 Bundesländern eine Kammer fast zu errichten oder schon wieder abzuschaffen, dass das ist, was wir lobbymäßig dann in diesen, in meinen 17 Jahren, in euren mehr als 20 Jahren, 25 Jahren, dass das ist das, was da berufspolitisch, ich meine, da ist viel passiert, aber das sind ja irgendwie, das wären ja die Institutionen. Das wären ja mal die Machtinstrumente. Da, was Krasseres gab es bisher nicht, außer Vereine mit ehrenamtlichem Engagement. Also,
ja. Es gibt natürlich schon viele, die auch, also gerade, ne, wenn ich jetzt Deutscher Pflegerat, die natürlich eine große Stimme haben, aber natürlich da auch einfach, ja, Mitglieder, also, und da kann ich einfach immer nur die Leute damit zu bestärken, also, ne, einfach Mitglieder werden auch, damit auch eine gemeinsame Stimme. Deswegen, wie gesagt, ob die Kammer die richtige Institution ist, aber ich glaube einfach, sich zu vereinen, um halt auch mit einer kraftvollen Stimme zu sprechen, einfach durch die Masse. Wir sind ja so viele Pflegekräfte. Da wäre tatsächlich immer mein Anliegen, lasst uns gemeinsam da auch
zusammenschließen.
Ja.
Ja, allen voran, Kollegen, die da sehr engagiert waren, Peter Koch, der sagt ja mit Sicherheit auch was. Das Mikro, was vor dir steht, kommt gerade straight von Peter Koch zu dir.
Oh mein Gott. Was für eine Ehre.
Mit dem haben wir letzte Woche noch gesprochen.
Sehr gut.
Ja. Auch ein sehr gutes Gespräch. Und er ist ja so nah dran, das war schon sehr, sehr bewegend, wie und was er darüber mit uns teilen konnte. Alle, die Folge jetzt hören, haben Peters Folge wahrscheinlich auch schon gehört, weil die eben eine Woche vorher, vor deiner Folge jetzt veröffentlicht wird.
Werden wir jetzt auf alle Fälle anhören.
Das freut Peter sicher und uns natürlich auch. Und jetzt verlassen wir Baden-Württemberg, zurück an die Charité. So.
Fahren wir jetzt links oder rechts auf die Autobahn?
Ich fähr nur die Abfahrt.
Ach so, die Auffahrt nicht. Die ist Nein. Richtig. Okay. Ja. Okay, also wenn ihr da auf der falschen Seite fahrt, seid ihr richtig falsch. Lasst es.
Gibt's keine Auffahrt in Gärtringen. Da gibt's nur eine Abfahrt. Da kommt keiner mehr raus.
One way. Es wird immer voller und voller. Aber auch das würde zu Deutschland passen. Ah, Auffahrt. Na klar, da war ja was.
Ich habe jetzt noch einen Beitrag, jetzt wo du das gerade sagst, ach Deutschland, so der Mario Barth, der macht doch auch so Investigativ-Kram, oder? Der so ja, Mario Barth deckt
Mario
auf.
Mario Barth deckt auf, genau.
Der war großartig. Jetzt zum zweiten Mal in Brettenanke, wusstest du das?
Nein, das wusste ich natürlich noch nicht.
Und zwar ist er jetzt da gewesen mit seinem Team, weil in Bretten gibt's einen Fahrradweg, der geht dann weiter nach Gondelsheim. Mhm. Und da ist quasi so eine magische Grenze. Und jetzt hat man für wirklich viel Geld, den Fahrradweg bis zu dieser Grenze neu asphaltiert und schön gemacht. Aber genau in dem Grenzbereich ist der so kaputt, dass sich da immer so riesen Pfützen bilden, wenn es regnet, dass der nicht befahrbar ist. Das ist quasi so in die Pfütze rein, frischer Asphalt und dann geht's weiter mit dem alten Asphalt. Also das heißt, die Brettner haben für, keine Ahnung, 1, irgendwas Millionen den Fahrradweg restauriert, aber Gondelsheim hat nicht mitgemacht und jetzt ist der Fahrradweg halt weiterhin am Arsch. Funktioniert halt nicht. Wenn es da regnet, steht aber da irgendwie 20 Zentimeter das Wasser. Ja,
und das ist wirklich so richtig typisch Deutschland. Ich kenne das bei meiner Mutter tatsächlich. Die wohnt im ersten Dorf quasi Landkreis Braunschweig raus oder Region Braunschweig raus, Landkreis Gifhorn-Rhein. Und das sind 3 Kilometer von einem Ort in den anderen und ziemlich genau auf der Hälfte ist halt dieser Landkreiswechsel. Und das ist tatsächlich ein astreiner Asphalt und dann merkst du so, Landkreis Gifhorn, herzlich willkommen, Rabach! Und dann fährt man erstmal in, ich weiß nicht, wie viel Schlaglöcher das ist auch. Ja.
Aber du kannst noch fahren.
Ja, du musst schon arg bremsen, weil das wird dann echt holprig.
Ich glaube, wir befinden uns auf dem Weg nach Berlin.
Anke, welche Aspekte deine Arbeit als Pflegedirektorin und Leitungskraft bei der Charité erfüllen dich persönlich am meisten?
Ich glaube, es sind ganz verschiedene Punkte. Also das, was ich vorhin auch angesprochen habe, die Begegnung mit Mitarbeitern, die Begegnung auch mit Patienten, Also wenn ich auf Station hospitiere, dann natürlich komme ich ja auch in Kontakt mit Patienten. Das ist ja meine grundständige Identität. Also ich bin ja nicht nur, weil ich jetzt im Managementbereich bin ich ja trotzdem noch Krankenpflegerin. Also das ist ja, das bleibt ja. Das ist ja mein Herz und das ist ja mein Herzensberuf, den ich ergriffen habe. Und ich bin ja nicht aus Unzufriedenheit ins Management gegangen oder sowas, sondern mein Weg hat mich einfach dahin geführt und so wie ich es vorhin auch beschrieben habe. Und da einfach in Begegnung zu gehen und die Vielseitigkeit der Termine. Also ich finde, ein Tag vergeht wahnsinnig schnell bei mir. Also weil irgendwie jeder Termin ein anderer ist. Also sei es von, wir besprechen die wirtschaftliche Lage zu, ich habe einen Jofix-Termin mit einer pflegerischen Zentrumsleitung zu, ich habe ein vertrauliches Gespräch mit Mitarbeitern, die ein Bedürfnis haben, was sie mit mir mitteilen möchten, zu, ich mache selber Workshops zum Thema Qualitätsmanagement mit meinen Qualitätsmanagementbeauftragten, um dieses Thema nochmal neu zu greifen oder anders zu greifen und zu erweitern. Oder zum Beispiel morgen habe ich eine Sitzung mit der Krankenpflegekommission, die mich quasi auch tatsächlich berät zu Themen des Alltags. Also das finde ich zum Beispiel eine total schönes Gremium, weil es sind ganz verschiedene Menschen aus der Charité und wir besprechen tatsächlich die Dinge, die einfach gerade die Charité besprechen. Also sei es von Akademisierung. Das letzte Mal in der Sitzung hatten wir mein Onboarding besprochen, also wo ich mir tatsächlich auch nochmal einen Rat eingeholt habe. Was könnte ich denn noch machen, um einfach nochmal weiter mich selber auch mit onzuboarden. Es ist ja ein Dreivierteljahr und das einfach sich da auch nochmal Feedbacks einzuholen, finde ich total wichtig und finde ich sehr, sehr schön und gewinnbringend. Und ich glaube, also das Schönste ist die Vielseitigkeit, weil ich kann sowohl meine pädagogischen Fähigkeiten ausleben in Workshops, also und Mitarbeiter, die schon mal in meinem Büro waren, wissen, dass da immer Flipcharts und immer ein Moderationskoffer ist und immer der ausgepackt wird und sämtliche Flipcharts dann irgendwie bemalt werden und dann irgendwie die Neulandstifte und der Picablo-Block rauskommt und ich das wirklich auch einfach sehr, sehr schön finde, dass ich da irgendwie auch so die pädagogische Fähigkeit weiter aufrechterhalten kann. Und aber natürlich auch dann Mitarbeitergespräche, auch manchmal Schicksale, die man mitbekommt, mit denen man sich beschäftigen muss, wo man nicht unbedingt immer eine Lösung hat, aber wo es auch einfach vielleicht hilfreich ist, nochmal einen anderen Blickwinkel nochmal mit dazu zu nehmen. Und wir haben ja doch viele auch politische Veränderungen, die ja jetzt einfach sind. Und gerade wenn ich jetzt an die PPBV denke oder PPR 2.0 oder wie auch immer jetzt es heißt, wenn ich dann zum Beispiel auch mit meiner Projektmanagerin zusammen spreche, die gerade Workshops mit Mitarbeitern macht, um das Thema nochmal aufzuarbeiten und nochmal in die Tiefe zu gehen. Und das ist total schön, wenn ich sehe, okay, wie engagiert. Und ich freue mich dann immer total mit, wenn wir dann so einen Feedbackbogen haben und sie schickt mir dann ein Bild davon und das Feedback von dem Workshop ist total toll dann geworden. Und das sind doch dann die schönen Momente, also wenn man einfach dann gemeinsam auch was gestalten kann und auch gemeinsam was voranbringen kann. Ja, das finde ich so die schönen Seiten und das Abwechslungsreiche an meinem Job.
Sehr gut. Für wie viele Mitarbeiter bist du zuständig und wie groß ist dein Team?
Also 5.000 Mitarbeiter ungefähr.
Das ist ja Klacks.
Vom pflegerischen Team her. Mein Team, also mein direktes Team besteht aus zwei Teamassistentinnen und einer Projektmanagerin, einer Stellvertretung und einer Referentin, die jetzt neu zu uns kommt ab 1.4. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Genau, weil mein vorhergehender Referent intern quasi gewechselt ist und jetzt quasi internationale pflegerische Projekte betreut, was auch toll ist, weil morgen sehen wir uns das erste Mal zum Suffix-Termin wieder. Da freue ich mich. Ja, das ist fünf Menschen. Ist mein enges Team. Und dann habe ich noch pflegerische Zentrumsleitung, also pro Zentrum.
Das wäre zum Beispiel Sebastian Dienst.
Sebastian Dienst ist der Pflegedirektor des Deutschen Herzzentrums.
Aber gehört ja auch zur Charité.
Genau, gehört auch zur Charité, ist aber eigenständig. Also
eigenständig.
Ihr müsst uns quasi auf Augenhöhe, also quasi ja. Wir sind parallel. Also er hat auch seine pflegerischen Zentrumsleitungen. Ich habe meine pflegerischen Zentrumsleitungen und bei ihm sind es halt die Zentren, die eher im Schwerpunkt Kardiologie, also die ganzen Herzthemen sind. Und bei mir sind es dann zum Beispiel Kinderheilkunde, also alle Intensivstationen etc. pp. Genau, also da sind wir ungefähr roundabout 11 Menschen, die dann immer so zu pflegerischen Zentrumsleitungsbesprechungen kommen. Da sind aber auch, da ist auch der Leiter vom von den Hauptpraxisentwicklern mit dabei, auch die Leiterin vom Sozialdienst. Also ganz unterschiedlich Menschen kommen dann auch immer alle 2 Wochen bei mir zusammen. Und da sind wir ungefähr so 11 immer. Und aber auch immer auch jemand vom DHCC. Von dem her, das ist mir immer ganz wichtig, weil dass wir einfach da zusammenwachsen und da halt einfach auch gute Schnittstellen haben. Weil wir ja eben parallel sind. Also jeder ist einer uns oder wir sind nicht vorgesetzt, sondern wir sind einfach Kollegen, die zusammenarbeiten.
Ja. Ja, cool, weil das ist natürlich, ist ja auch eine sehr komplexe Struktur, die Charité. Das muss man erstmal verstehen. Ich habe es noch nicht verstanden. Ich habe mich auch noch nicht intensiv mit der Charité auseinandergesetzt. Ich weiß aber, dass wir mittlerweile eine ganze Menge Leute im Podcast hatten, die irgendwie, also Sebastian Dienst, Elena Wutzel, Annegret Schönfeld.
Dann hast du ja quasi fast das ganze Team vom Sebastian schon kennengelernt. Weil Elena...
Wir könnten da anfangen zu arbeiten, theoretisch. Genau,
also ihr könnt im DHCC Pflegedirektion anfangen zu arbeiten. Wir sind tatsächlich die Kollegen von Sebastian.
5.000 Mitarbeiter. Was schätzt du? Wie viel kennst du beim Namen?
Naja, nach einem Dreivierteljahr ist es natürlich auch begrenzt. Also
ist das möglich, die alle mal? Oder?
Nein, glaube ich nicht. Also nicht.
Da ist auch so Fluktuation. Ihr habt ja wahrscheinlich auch jeden Monat irgendwie 20 Neueinstellungen und also wie ist da so das Verhältnis? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sind die Dimensionen davon Mitarbeiterbewegungen bei so einem großen Mitarbeiterstamm?
Mitarbeiterbewegungen sind gar nicht so groß. Ich glaube eher, warum ich die Menschen gar nicht alle, glaube ich, auch persönlich kennenlernen kann. Es gibt ja auch oft, jemand, der bevorzugt im Nachtdienst arbeitet oder sowas. Oder dann 20% nur am Wochenende, weil unter der Woche quasi das Studium im Fokus ist oder so. Das sind natürlich die Menschen, mit denen ich wenig einfach auch Berührungspunkte habe, weil ich einfach selten in der Nacht da bin und selten am Wochenende. Wobei ich aber auch schon am Wochenende, gerade kurz vor Weihnachten, das fand ich irgendwie eine schöne Aktion, hat ein Stationsleiter zum Plätzchenbacken eingeladen. Und dann waren wir am Wochenende und haben Plätzchen gebacken. Und da kamen ganz viele andere Menschen zusammen mit ihren Kindern und alles. Und das war total schön, weil dann hat man sich einfach auch nochmal außerhalb so der Arbeit kennengelernt, obwohl man quasi gerade in der Charité ist oder war. Und ich glaube, es ist schwierig, mit wem ich wirklich viel Kontakt habe, ist, wie gesagt, meine pflegerischen Zentrumsleitungen. Also die sehe ich, also habe ich eigentlich fast tagtäglich oder mindestens einmal die Woche Kontakt. Und mit den Stationsleitungen, wir haben immer verschiedene Treffen an einem Standort. Also gestern war ich erst beim Virchow-Klinikum und da haben wir die Stationsleitungen Treffen gehabt. Im Hörsaal, wo wir einfach dann in Austausch gehen. Vor 3 Wochen war es im CBF, also im Benjamin Franklin. Also dadurch, dass wir auch noch verschiedene Campus haben, ist es natürlich dann, versucht man da natürlich auch immer präsent zu sein. Aber ich kann mich ja natürlich als Mensch auch nicht zerteilen. Deswegen, genau. Aber ja, also es ist, glaube ich, schwierig zu schätzen. Also wir haben ungefähr 240 Leitungen. Also ich würde schon sagen, so an die 400-500 Menschen, glaube ich, kenne ich schon.
Ja, krass. Das ist schon eine ganze Menge.
Ja. Ich finde es immer lustig, wenn man durch Berlin fährt und dann irgendwo ein Schild sieht. Ach, hier ist die Charité. Ja, auch.
Am Anfang für mich eine Umstellung. Also wo ich dann auch am Anfang im Kalender erstmal so Wegezeiten einplanen musste, die ich total verpasst habe am Anfang, wo ich mich dann total verschätzt habe. Okay, wie lange braucht man denn dafür irgendwie? Und tatsächlich bin ich mal mittlerweile dazu übergegangen. Also gerade jeder Standort hat ja wirklich seine Unterschiedlichkeit und auch unterschiedlichen ja, auch Historien. Also gerade im Benjamin Franklin finde ich total spannend, einfach wie sich auch die Architekten früher das gedacht haben. Also ne, dass in der Mitte quasi die Ambulanzen sind und rundherum quasi die Stationen aufgebaut. Das macht ja total viel Sinn. Und das wurde schon vor 30, 40 Jahren erdacht. Also ist ja auch nichts Neues und das ist total spannend zu sehen. Und wenn ich am Benjamin Franklin bin, dann tatsächlich versuche ich mir da einen ganzen Tag einzuplanen, weil sonst ist einfach die Wegezeit von einer Stunde one way dann ja sehr ineffizient. Deswegen versuche ich dann immer einen ganzen Tag dann gleich da zu sein.
Es gibt bestimmt unter Berlin so ein geheimes Charité-Tunnelsystem.
Im Vatikan.
Ne? Ich bin noch nicht eingeweiht da drin. Aber es wäre hilfreich.
Da gibt es bestimmt die Karte des Rumtreibers oder so. Die wird von den, in den, bei den Auszubildenden wird die weitergereicht.
So. Eigenes U-Bahn-Netz.
Nice. Ja, und was du beschreibst, das ist der Aldi-Effekt, oder? Ah, hier auch ein Aldi.
Ja, genau. Ja, so ungefähr ist das. Ja, das ist immer lustig.
Also die haben auch ein Aldi.
Also um jetzt mal hier so Werbung zu machen, wir haben ja einen tollen Merchandise-Shop. Also ich habe auch einen Charité-Hoodie und total habe ich mir jetzt auch erst eine Mütze für den Winter geholt, die wirklich sehr gut warm ist. Also von dem her, ja, muss ich da auch immer Werbung machen, weil ich finde, das ist wirklich sehr, sehr schön.
Die ganze Ja, absolut. Produkte. So einen amerikanischen Touch, gell?
Ja.
Boah, heute ist so ein Tag, wo ich könnte ständig irgendwie in andere Themen eintauchen. Ne? Ich könnte ich wollte gerade erzählen, dass ich auf Netflix so eine krasse, coole... Habt ihr schon Resident Alien gestartet auf Netflix? Nein. Das ist ein Traum, das ist wirklich ein Traum. Gut, aber das ist auch... wir kommen nochmal auf das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiterführung, Praxisanleitung und so weiter oder deine Erfahrung aus Praxisanleitung auch zu sprechen. Ich möchte aber jetzt gerne einmal abbiegen Richtung Promotion und thematischem Schwerpunkt deiner Promotion. Du hast dich ja beschäftigt mit patientenorientierten Versorgungsprozessen. Könntest du uns da vielleicht einfach mal, sagen wir mal, die wichtigsten Erkenntnisse oder die Schlüsselerkenntnisse aus diesem Forschungsgebiet darlegen und vielleicht auch mal vielleicht ein, zwei Praxisbeispiele zeigen, wie du das jetzt vielleicht in der Charité auch zum Leben erwächst, woran du geforscht hast?
Ja, ich habe ja in Medizinwissenschaften promoviert. Für mich war vorher klar, okay, was sind denn die Themen, die mir im Alltag immer begegnen? Also man muss ja auch wirklich sagen, fast inflationär verwendeter Begriff Patientenorientierung. Und ich habe, und immer wenn man dann weiter irgendwie drüber spricht, dann ist immer so, okay, dann höre ich irgendwie 5 Meinungen. Und wenn ich dann noch einen 6. frage, dann höre ich noch eine 6. Meinung. Für mich war irgendwie die Frage, okay, gut, mein Haus, wo ich das damals untersucht habe, was bedeutet das denn für dieses Haus? Und deswegen bin ich da sehr, auch von meiner Methodik her, sehr partizipativ vorgegangen. Also ich habe erstmal eine SWOT-Analyse gemacht am Anfang und am Ende meiner Doktorarbeit, um erstmal so die Metaebene zu sehen. Okay, wie ist denn so der Blickwinkel der verschiedenen Berufsgruppen auf die Patientenorientierung auf der Metaebene? Dann habe ich Experteninterviews durchgeführt, um einfach nochmal einzeln, einfach auch eine Definition auch ein Stück weit davon ableiten zu können. Und dann, und das war auch der wichtigste Part, habe ich 4 transdisziplinäre Workshops durchgeführt, also interprofessionell, wo wir gemeinsam den patientenorientierten Versorgungsprozess für dieses Haus entwickelt haben. Was sind jetzt die wichtigsten Erkenntnisse? Ein patientenorientierter Versorgungsprozess ist immer was Unterschiedliches für jedes Haus. Wichtig ist aber der Diskurs damit, dass man sich damit auseinandersetzt, damit auch verschiedene Berufsgruppen und insbesondere auch die pflegerische Berufsgruppe und die ärztliche Berufsgruppe einfach dasselbe davon verstehen. Weil wir können nicht auf den Patienten schauen, wenn wir einfach nicht wissen, was verstehen wir darunter. Und ich habe dann auch nochmal insbesondere große Unterschiede der beiden Berufsgruppen innerhalb der Haltung und der Werte feststellen können. Also die Werte waren ganz unterschiedlich orientiert. Ich hatte ein Wertediagramm quasi dann entwickelt und man muss sich einfach vorstellen, okay, Pflege steht links oder rechts, je nachdem wie man sieht, und auf der anderen Kontinuum steht quasi die Ärzte. Und die waren einfach konträr auch von der Wertehaltung unterwegs. Und was an sich jetzt erstmal per se nicht schlimm ist, aber man muss es einfach ansprechen und man muss es gegenseitig bewusst sich machen.
Was war denn das Konträrste an der Gegenüberstellung?
Also es gibt von Shalom Schwarz eine, ja, im Prinzip Werte, die herausgefunden wurden und so die überbegrifflichen Werte. Die Pflege war eher bei den universalistischen Traditionswerten einzuordnen und tatsächlich die Ärzte eher bei den selbstbestimmten egozentrischen Werten. Und das ist an sich erstmal per se, und ich möchte es auch wirklich ganz wertfrei haben, das ist halt einfach so, wie es ist. Punkt. Aber wenn wir gemeinsam auf den Patienten schauen, müssen wir uns ja erstmal vorher damit auseinandersetzen, okay, wie schaut die Berufsgruppe auf den Patient, damit wir überhaupt erstmal eine Patientenorientierung stattfinden zu lassen. Und was man aber sagen muss, zum Beispiel bei dem Thema Haltung, ganz viele Teams haben sich als agiles Team beschrieben. Kein einziges Team war in der Auswertung agil, sondern eher im Command-Control-Bereich. Also sprich, sehr stark nach Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Also ne, wir kennen es ja alle, wenn wir jetzt irgendwelche Checklisten auf Arbeit durchführen müssen oder sowas. Ne? Also sehr eher orientiert, okay, ich habe ganz klare Vorgaben und wenig im agilen Bereich. Und wenn aber Themen oder Teams sich auf den Weg machen und wissen, okay, wir stehen jetzt beim Command-Control-Bereich und wollen zum agilen Team werden, welche Schritte müssen wir einleiten? Und ich glaube, dadurch ist der Diskurs einfach so wichtig und sich damit auch auseinanderzusetzen. Also Ähnlichkeiten in der Haltung, Unterschiede in den Werten und der patientenorientierte Versorgungsprozess ist immer individuell für jedes Krankenhaus, aber wichtig ist der Diskurs der beiden größten Berufsgruppen darüber und auch ein ehrlich machen, was wir unter Patientenorientierung verstehen und was können wir auch in der Patientenorientierung überhaupt realistisch umsetzen.
Hast du was zum Anfassen, wo man vielleicht dieses Command and Control wirklich sehen kann, wo jede Pflegekraft jetzt weiß, ah ja, klar, aber wo du sagst, da ist ein Weg zu agilem Arbeit noch wirklich möglich, weil ich durchaus Fragezeichen jetzt sehe und also, wo sind denn meine Spielräume?
Also ich glaube, die Spielräume sind immer da. Also ich glaube, man muss sich halt einfach auf den Weg machen und dazu muss man halt einfach interprofessionell auch als Team sagen, okay, wir gehen den gemeinsamen Weg. Kurzes Beispiel aus der Charité. Ich habe, bevor ich angefangen habe, habe ich schon die Führungswerkstätte mit entwickelt. Bedeutet, wir sind mit allen Führungskräften aus dem pflegerischen Bereich zunächst ja in eine Führungswerkstatt gegangen. Zum einen, da kam wieder mein pädagogisches Geschick hervor, in einer methodischen Vielfalt vorgegangen. Beispielsweise haben wir mit Bauklötzern die Sichtweise der jeweiligen Führungskräfte auf die Charité bauen lassen. Und es war total spannend, weil ich als Pflegedirektorin durfte dann immer, und mit meinen Kollegen natürlich, auch unter anderem Sebastian Dienst waren dabei, waren wir am Ende die letzte anderthalb Stunden des Tages immer mit dabei. Und jedes Bild sah total unterschiedlich aus von der Charité. Also das fand ich total beeindruckend. Und dann haben wir aber auch geguckt, okay, mit welchen Themen beschäftigt sich denn das pflegerische Management und welche Themen sind aber auch eher in dem Hintergrund. Also beispielsweise Pflegeforschung ist noch eher unterrepräsentiert von der Gewichtigkeit, von den Themenschwerpunkten. Natürlich, klar, ist natürlich die Dienstplanerstellung, ne, auch die operative Ebene, okay, es muss einfach die Versorgung auch abgesichert sein von Patienten, natürlich mehr im Fokus, aber die anderen Themen gehören ja dann genau dazu und sich da auch einfach damit zu beschäftigen, okay, wie können wir das umsetzen? Und jetzt mittlerweile haben wir interprofessionelle Führungswerkstätten, also sprich mit den Ärzten dazu, wo wir Fallbeispiele des Alltags einfach aufgreifen. Ne? Beispielsweise, keine Ahnung, Station ist voll belegt, also ist jetzt wirklich jetzt ein fiktives Beispiel von mir, Station ist voll belegt und wir haben aber jemanden, den wir noch aufnehmen müssen, was machen wir jetzt? Ne? Wie entscheiden wir interprofessionell als Team? Und das sind ganz unterschiedliche Ergebnisse, die da rauskommen, aber ich glaube, dieser Diskurs ist einfach wichtig und in der praktischen Umsetzung, ich erinnere jetzt einfach nur an eine Station, die 44i im Benjamin Franklin Campus, die beispielsweise die Dienstzeiten der Ärzte und Pflege angeglichen haben. Das ist ein kleiner Punkt, aber der hat so viel Effekt, weil ich habe natürlich einen gleichen Beginn, Ich kann interprofessionell gleich starten. Ich habe eine gemeinsame Übergabe. Ich kann danach eine Übergabe am Bett stattfinden. Der Patient weiß sofort, okay, wer ist heute zuständig? Wer sind meine Ansprechpartner? Welche pflegerischen Probleme, welche pflegerischen Ziele setzen wir uns heute, damit wir einfach eine gute Patientenversorgung gewährleisten können? Und das habe ich tatsächlich in der Angleichung der Dienstzeiten in noch bis jetzt keinem anderen Krankenhaus, wo ich gearbeitet habe, erlebt. Das hört sich immer für Außenstehende, wie fangen die nicht gleich an? Nein, sie fangen eben nicht gleich an. Und aber es ist wichtig einfach, und da sind wir auch bei patientenorientierter Versorgungsprozess, um genau eben eine gemeinsame Übergabe zu machen, gemeinsame Ziele zu vereinbaren in der Versorgung der Patienten. Das ist genau auch ein Teil des patientenorientierten Versorgungsprozesses. Also es ist ein ganz praktisches Beispiel, was jetzt auch in der Charité auf einer Station bis jetzt umgesetzt wird und aber auch natürlich auch als Role Model für andere Stationen auch fungieren soll.
Das heißt, patientenorientierte Versorgungsprozesse herzustellen oder zu verbessern und agile, sagen wir mal, auch Pflegegruppierungen und auch interdisziplinäre Gruppierungen zum agilen Arbeiten zu pushen, hat ja unfassbar viel dann mit Change Management zu tun und mit dem Auflösen alter Weisheiten und alter Strukturen. Ja. Das, was treibt dich da an? Also das, da muss man ja ganz schön gute Nerven haben, wenn man das von oben macht. Also das ist ja auch immer so dieses, hier kommt die Pflegedirektion und die sagt jetzt hier, lass mal machen und wir müssen es anders machen, besser machen, agiler machen und so. Und da kommt man vielleicht mit diesen Buzzwords. Da brauchst du Energie, um das in Gang zu setzen.
Da brauche ich Energie, da brauche ich aber auch ein Verständnis, ein methodisches Verständnis. Okay, wie kann ich die Mitarbeiter unterstützen, dass sie diesen Prozess selbst gehen? Also wenn der Input von mir kommt, von oben, okay, jetzt machen aber alle Ärzte und alle Pflegekräfte mal dieselben Anfangszeiten, dann wird es nie funktionieren. Mhm. Und das Team hat sich selber auf den Weg begeben und es wurde quasi unterstützt durch verschiedene Methoden, um in den Prozess in die Findung zu gehen, okay, wie was machen wir denn, um die Patientenversorgung zu verbessern? Und genauso auch die Führungswerkstätte. Wir haben ja nicht vorgegeben, okay, so sieht euer Bild von der Charité aus, sondern der ist selbst entwickelt worden von den Menschen, weil ich bin ja nicht im Alltag die ganze Zeit dabei. Und es ist ja wichtig, ich muss ja, also ich verstehe auch meinen Job da drin, dass ich Menschen und andere Führungskräfte so stärke und befähige, damit sie zum einen die Kompetenz haben, in ihrem Team das auch voranzutreiben, dass ich ihnen aber auch den Rücken stärke und damit sie den Mut haben, auch diese Dinge mal auszuprobieren. Es kann ja auch sein, dass manche Dinge auch vielleicht nicht funktionieren, aber dann ist es auch eine Erfahrung. Und wichtig ist mir halt auch immer, dass man eine kritische Evaluation auch von sämtlichen Projekten macht, weil das wird leider oft, finde ich, vergessen. Oder wenn, dann wird eine Evaluation gemacht und dann in 3 Jahren, wenn man sich den Prozess anguckt, hat er sich irgendwie verselbstständigt. Mhm. Und den Effekt will ich einfach nicht haben. Und das ist ja meine Aufgabe, da zum einen den Freiraum zu schaffen, sich mit den Themen zu beschäftigen und dann aber auch zu sagen, okay, ich stärke euch den Rücken oder ihr habt den Rückhalt von mir, auch wenn mal was schief geht, dann bin ich trotzdem noch hin, also bei euch und an eurer Seite.
Ja gut, ich meine, da bist du ja eine Waffe eigentlich. Also Managementkompetenzen und pädagogische Kompetenzen, das ist ja, glaube ich, das wächst jetzt nicht wie Obst an den Bäumen und fällt, man kann es ernten. Das sind ja schon, und das gilt jetzt nicht nur für die Branche Gesundheitswesen, das sind ja Ausnahmen, Leute, die pädagogisches Gespür haben und Managementkompetenzen. Da hat die Charité sich ja auch vielleicht tatsächlich die richtige Person geangelt. Aber wenn du dich entscheiden müsstest morgen, Management, Pädagogik oder doch die Arbeit am Bett?
Alles.
Wenn du nur eine Wahl hättest?
Bett und dann im onkologischen Bereich. Ja, das ist meine Tätigkeit gewesen und das Patienten, Klientel oder die Patienten und die Erlebnisse, die ich hatte auf Station und auch dadurch, dass man die Patienten so lange auch betreut hat und auch so lange begleitet hat auf diesem Lebensweg, fand ich das schon einfach sehr, sehr besonders. Und ich erinnere mich bis heute noch an Geschichten mit als ganz kleines Beispiel, ne, wenn ich hatte ganz oft Nachtdienst gemacht, weil habe ja studiert und dann, ne, musste man halt über dem Studium frönen wie man mit Kleinigkeiten oder wie man halt auch Kleinigkeiten wahrnehmen kann, ne, wenn ein Patient, der vielleicht auch schon im palliativen Status ist, sagt, okay, gut, ich hätte gerne noch ich möchte gerne unbedingt noch einen Whisky trinken oder sowas. Ja, dann hat man den Whisky ihm gebracht und einfach auch mit ihm den gemeinsam zelebriert und genossen. Oder wenn man, und das fand ich einfach immer besonders für mich. Also ich war ja ein Teil der pflegerischen Betreuung. Und wenn man einfach durch eine Krebsdiagnose eine Veränderung zwischen auch Mann und Frau hat, also in der Ehe zum Beispiel, ne, also wo einfach dann auch Hemmnisse auch in der Berührung zum Beispiel waren. Und ich kann denjenigen begleiten, dass zum Beispiel einfach die Frau dem Mann zum Beispiel mit mir zusammen den Rücken wäscht. Also dass Berührungen überhaupt wieder in einem Eheleben stattfinden kann, mal losgelöst von dem von der Krebsdiagnose. Und ich kann da ein Teil davon sein und kann da auch einfach die Brücken bauen diesbezüglich. Dann fand ich das einfach immer sehr, sehr beeindruckend. Und ich denke an diese Zeit sehr, sehr glücklich zurück. Ich bin noch mit vielen Freunden einfach auch lange verbunden und die werden, glaube ich, jetzt schmunzeln, wenn sie das hören, weil es, glaube ich, auch meine tiefste Überzeugung ist. Also einfach die Ereignisse so besonders sind. Also würde ich mich für Pflege entscheiden, aber ich wollte noch sagen, mich hat noch nie jemand als Waffe bezeichnet, von dem her einfach mal als Kompliment.
Ja, das war ein Kompliment. Ich habe, als ich es ausgesprochen habe, habe ich noch überlegt, ob man das überhaupt noch sagen kann. So. Aber es war rein positiv und jenseits eines militärischen Kontextes. Okay. Die Freunde, von denen du gerade berichtet hast, die das jetzt vielleicht hören und schmunzeln, sind das Stuttgarter Freunde? Also Schwäbische, meine ich?
Ja, Schwäbische.
Und die wissen aber auch, dass du in Baden gelernt hast, oder ist das irgendwie so ein wohlbehütetes Geheimnis?
Das ist offen. Quasi, sie haben mich aufgenommen, liebevoll.
Ne, sonst hätten wir es irgendwie rausgepiept. Oder
wir hätten eine schwäbische Version gemacht, da wäre alles rausgepiept.
Genau. Aber es war total auch witzig, wo die Pressemitteilung rauskam, dass ich Pflegedirektorin der Charité werde, habe ich tatsächlich von Schülern, die ich damals oder Auszubildenden, die ich damals angeleitet habe, wirklich Messages bekommen. Unsere Praxisanleiterin wird jetzt die Pflegedirektorin der Charité. Und das hat mich dann total gefreut, cool. Weil das ist ja meine Identität. Ne? Ich habe das ja total gern gemacht und das da auch da so positiv auch von Menschen, die man schon vor einer Weile begleitet hat, reagiert wird. Das fand ich schon sehr berührend, muss ich sagen.
Wie viel Bewerbung hast du von diesen Menschen bekommen?
Bis jetzt noch nicht. Ne, es ist immer schwierig. Die Leute, die schwäbischen Kollegen sind da sehr verwurzelt.
Sagen wir mal, in Berlin gibt es schon ein starkes schwäbisches Netzwerk, glaube ich. Also,
Das stimmt. Aber ich glaube, alle, also zumindest mal, die ich jetzt kenne, sind da sehr verortet und möchten da auch bleiben. Wobei ich habe, stimmt nicht ganz, ich habe tatsächlich schon zwei Mitarbeiter. Ja, zwei Mitarbeiter.
Da tummeln sich bestimmt noch ein paar mehr Wahlberliner rum.
Wahlberliner, aber die haben dann halt keinen Kontext mit mir.
Ja, das stimmt. Aber ich finde, also die Stadt Bretten könnte sich auch was einfallen lassen. Also das ist bestimmt so eine Straße. So, könnte man jetzt
schon. Anke Jenstraße?
Ja. Nach Gondelsheim.
Genau, die könnten das mal zum Anlass nehmen und den Gondelsheimern einfach eine kleine Spende machen. Vielleicht sind die einfach arm, die Gondelsheimer. Vielleicht brauchen die einfach Geld aus Bretten und keiner traut sich's zu sagen. Vielleicht trauen die Gondelsheimer sich, die haben das nicht aus bösem Willen gemacht, sondern die haben einfach keine Kohle und eigentlich, wenn die Brettner das einfach nur wüssten, dann wäre alles gut und Mario Barth wäre da nicht aufgetaucht und hätte Bretten zum Gespött von RTL gemacht.
Ja, wir müssen einfach die Brücken bauen.
Ja, genau, mal Brücke nach Gondelsheim statt Fahrrad. Das ist genau, einfach eine Brücke über die Pfütze. Das ist
eine Holzbrücke.
Ich hoffe, dass irgendwer aus Bretten zuhört.
Der Bürgermeister.
Ja. Genau, oder Mario Barth. Ich glaube, der hört unseren Podcast auch. Vielleicht spendet zusammen Mario Barth einfach eine Brücke. Warum spendet Mario Barth nicht einfach eine Brücke? Mario Barth-Brücke. Oder so. Praxisanleiterin, kannst du beziffern, wie viele Menschen hast du ausgebildet in diesen vielen Jahren? Noch nicht drüber nachgedacht?
5 Jahre habe ich ja als Praxisanleiterin gearbeitet.
Wie viele Prüfungen so ungefähr hast du denn dann so einmal im Jahr?
Prüfungen eher nicht. Wir haben ja
begleitet. Ihr wart ja dabei als Praxisanleiter, bei den Prüfungen wart ihr ja anwesend, schätze
ich. Ja, wobei das habe ich eher gar nicht gemacht, sondern wir haben ja wirklich die Praxisanleitung auf Station gemacht. Also wir hatten ja Auszubildende, die dann einfach bei uns mitgelaufen sind, wo wir einfach pflegerische Tätigkeiten beigebracht haben, wo wir aber auch methodisch zum Beispiel auch eine Ausbildungsstation gemacht haben, also wo Auszubildende eine Station führen. Da habe ich jetzt erst vor kurzem eine ganz tolle Bachelorarbeit begleitet, die sich tatsächlich um interprofessionelle Ausbildungsstationen dreht. Das fand ich ein sehr, sehr spannendes Thema, wo einfach auch schon verschiedene Berufsgruppen im Ausbildungsstadium oder im Studentenstadium eine Station übernehmen und da schon auch die interprofessionelle Zusammenarbeit lernen und üben. Also das fand
ich. Das finde ich cool. Das ist eine coole Idee.
Ja. Das fand ich wirklich jetzt eine Bachelorarbeit, die ich wirklich sehr, sehr gerne betreut habe, muss ich sagen. Aber also, es waren viele. Ich kann es jetzt gar nicht. Also wir haben eigentlich nonstop immer Auszubildende bei uns dabei.
Ja klar, auch im Krankenhauskontext, da ist ja eigentlich immer Durchlauf. Lässt sich ja kaum zählen. Welche Schlüsselkompetenz, glaubst du, ist die wichtigste von einem Pflegeschüler?
Neugierig und Ehrgeiz und Empathie.
Da fällt mir jetzt keine Frage drauf ein, das ist selbsterklärend. Ja, gerade der Ehrgeiz, finde ich, also der ist schon auch etwas, den muss man unterstreichen. Also Neugierde, ja, Empathie, selbstverständlich.
Ehrgeiz bringt, glaube ich, auch noch ein bisschen was mit dann, ne? Das Durchhaltevermögen und die Zuverlässigkeit und so weiter, das kommt durch einen Ehrgeiz kommt es automatisch.
Ja, und vor allen Dingen auch, ja, es gibt ja auch, also ne, man ist ja nicht immer gleich motiviert in der Ausbildung. Also, ne, wenn wir uns, ich glaube, euch ging es jetzt auch nicht anders, mir auch nicht.
Freitags war ich immer richtig motiviert.
Ja, vorm Dienstwochenende, klar.
Jede zweite Woche Freitag war ich immer.
Endlich weiß ich, was ich am Wochenende mache, muss nichts planen. Super.
Ja, und ich glaube, da einfach wirklich ehrgeizig daran zu bleiben und sich einfach auch, wenn eigentlich die Motivation jetzt auch gerade vielleicht mal nicht so hoch ist, was ja auch vollkommen menschlich und ist, dann auch einfach sich da durchzubeißen. Und ich glaube, da ist Ehrgeiz einfach ganz, ganz wichtig. Weil es gibt immer einfach mal Phasen, die einem leichter laufen und es gibt immer mal Phasen. Und es gibt aber natürlich auch in der Ausbildung, und das mussten wir einfach feststellen, auch in der onkologischen Abteilung, natürlich auch Themen, mit denen junge Auszubildende noch gar keine Berührung hatten. Also ne, Thema Sterben, Thema Sterbebegleitung, Thema, ich habe die Diagnose gestellt bekommen von einer schweren Krankheit, wie gehe ich damit um, wie berate ich? Da auch einfach nochmal die Auszubildenden nochmal ganz anders zu betreuen und auch nochmal anders zu reflektieren und dieses auch nicht als Tabuthema irgendwie so abzutun, sondern einfach wirklich da auch in die Tiefe mit den Auszubildenden zu gehen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und da gehört aber auch Ehrgeiz dazu und auch eine Neugier. Möchte ich die Krankheiten verstehen, die dahinter sind, oder möchte ich auch die Chemo verstehen, die derjenige jetzt bekommt? Warum hat er jetzt ein Fatigue-Syndrom oder sonstiges? Und wie kann ich dieses auch behandeln und wie kann ich dies auch pflegerisch unterstützen? Und ich denke, das ist das umfasst, glaube ich, ganz viele Dinge, die einem in der Ausbildung dann helfen.
Mhm. Und ja, Arbeit soll Spaß machen. Aber ich muss mir auch erstmal verdienen, dass es Spaß macht.
Das darfst du der Gen Z nicht versuchen zu erklären. Das ist
gut, dass ich kein Praxisanleiter bin.
Aber ich glaube, da ändert sich ja wirklich was und das wird die Pflege auch durchaus betreffen. Also das so mit den Generationswechseln schon auch ein anderer Anspruch an das eigene Tun, an das eigene Wirken, an die eigene Arbeit daran kommt und dass wir noch anders sozialisiert sind und anders an die Sache rangegangen sind als jetzt Jugendliche oder junge Erwachsene, die jetzt 2010 geboren wurden, die jetzt dann bald so auf den Arbeitsmarkt kommen. Ist das etwas, womit du dich schon mal auseinandergesetzt hast? Oder sagst du, der Job gibt das nicht her? diese Flexibilität, die man vielleicht braucht.
Doch, ich glaube, auf alle Fälle gibt es eine Flexibilität. Aber es braucht genauso, da kommen wir, viele Themen, die wir auch schon angesprochen haben heute, zum Beispiel Arbeitszeitmodelle. Dann ist doch meine Aufgabe, euch damit zu begleiten, okay, welches Arbeitszeitmodell ist das geeignete? Weil ich ja das Hintergrundwissen habe und ich habe, sei es Zweischichtmodelle schon in Krankenhäuser implementiert, also quasi 7-7-Modell, also 7 Tage arbeiten, 7 Tage frei. Was ich zum Beispiel finde für die neue Generation in Anführungsstrichen, dass es ein gutes Möglichkeit wäre. Weil wenn ich dann eine Woche Urlaub habe, dann habe ich gleich mal 3 Wochen frei und kann einfach da auch nochmal meine Work-Life-Balance auch nochmal anders leben und auch nochmal anders Freiheiten auch und Flexibilität. Und da wären wir auch wieder bei dem vorhergehenden Punkt, in Diskurs zu gehen einfach. Also es ist ja nicht, oh Gott, jetzt wird ja immer oft der Stempel dann aufgetan, okay, die wollen nicht mehr arbeiten oder sonstiges. Im Gegenteil, also es sind ja einfach nur andere Werte und da wären wir wieder bei Werte und Haltung. Es sind ja einfach nur andere Werte, die in den Vordergrund kommen. Und das kann ja auch wunderbar ergänzend für ein Team wirken. Und da auch einfach wirklich, und das ist eher dann wieder die Management-Ebene, die Freiräume und auch diese Gesprächsführungen zu unterstützen. Wo ist denn unser Mittelweg? Also natürlich können wir nie alle 100%ig zufrieden machen. Und davon muss man sich, glaube ich, auch im Management dann verabschieden möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach sehr unmöglich. Aber da auch einen Konsens gemeinsam zu finden, eben wollen wir jetzt ein neues Dienstmodell auch mal ausprobieren, was vielleicht auch förderlich für jemanden ist, aber der auch älteren Alters ist, der zum Beispiel dann sagt, okay, gut, ich muss nur eine Woche arbeiten und habe dann aber eine Woche Genesungszeit, in Anführungsstrichen. Ne? Oder kann einfach da mit den Enkeln nochmal andere Dinge machen. Und ich glaube, da einfach ins Gespräch zu gehen und gemeinsam da einen guten Weg zu finden. Und ich glaube, dass die Pflege da schon auch ihre auch Freiheiten haben kann und auch die Kreativität. Aber es erfordert halt eine Kreativität und die Unterstützung des Managements.
Ja, saugut, dass du so darauf blickst und dass du das eher ins Positive drehst, was da passiert. Das ist auch eine Fähigkeit, die, glaube ich, heutzutage Management ausmachen sollte. Du hast Work-Life-Balance gerade erwähnt. Wie pflegst du denn deine Work-Life-Balance? Und du hast jetzt im Januar, hast du uns eben erzählt, im Januar hast du die Promotion quasi dir in die Tasche gesteckt. Gab's danach irgendwas Work-Life-Balance Förderliches? Gab's den großen Urlaub oder ging's montags wieder in die Charité?
Es ging sogar einen Tag nach meiner Verteidigung in die Charité, weil wir Verhandlungen hatten. war ich gleich am nächsten Tag wieder in der Charité. Aber da muss ich auch sagen, mein Team hat mich ganz, ganz doll überrascht mit ganz viel Luftballons in meinem Büro. Und sie haben so Akademikerhüte als Kekse gebacken. Das fand ich total süß. Dann haben wir natürlich auch angestoßen auf die Promotion und dann bin ich aber, weil ich hatte donnerstags meine Verteidigung und freitags bin ich in die Charité noch gefahren. Und Freitagabend habe ich aber tatsächlich ganz viele Freunde getroffen und wir waren gemeinsam essen und feiern. Und was ich ganz besonders fand, ich habe ja vorhin von einigen Freunden erzählt, die mich einfach schon ganz, ganz lange begleitet haben. Und unter anderem eine der ersten Schwestern, die mich als frisch Examinierte angeleitet hat, war bei meiner Promotion dabei und ist extra angereist. Das fand ich total bewegend und total schön, weil sie gesagt hat, na Anke, wenn du jetzt promoviert hast, dann muss ja auch dabei sein. Und das fand ich echt schön. Und da sind tatsächlich 5 Freunde von Stuttgart und vom Bodensee angereist extra. Wir haben es natürlich dann, auf Deutsch gesagt, krachen lassen am Wochenende und haben da ordentlich gefeiert.
Sehr gut. Gibt's irgendwas, was du dir gönnst? Hast du irgendwas gesagt, dass, wenn ich die Promotion habe, dann?
Ja. Ja, ich habe mir tatsächlich vorgenommen gehabt, ich habe immer, also dieser Wunsch ist aber, glaube ich, schon wirklich seit bestimmt 20 Jahren.
Ja, hau ihn raus.
Ich wollte eine bestimmte Uhr haben. Tatsächlich. Das ist meine Uhr. Ich kann euch auch sagen, warum die Uhr. Es ist eine Nomos-Uhr aus Glashütte. Nomos hat quasi als eine der, ich glaube, einzigen Uhrenhersteller gemeinsam ein Uhrwerk mit der TU Dresden entwickelt. Was fast genau so ist, quasi, oder fast so genau ist wie das Schweizer Uhrwerk. Und deswegen muss es unbedingt ein bestimmtes Modell sein, was genau dieses Uhrwerk drin hat, weil ich ja an der TU Dresden promoviert habe. Und deswegen wollte ich unbedingt diese Uhr haben und habe sie mir tatsächlich an dem, ich habe ja gerade eben gesagt, Donnerstag war die Verteidigung, Freitag war ich in Berlin und am Samstag war ich ja wieder in Dresden. Und am Samstag habe ich tatsächlich diese Uhr vorbestellt gehabt, damit ich sie am Samstag mit meinen Freunden abholen kann.
Und dazu warst du in der Lage, bist du von Berlin dann abgereist samstags vormittags?
Freitagabend.
Freitagsabends? Ich dachte, ihr hättet gefeiert Freitag.
Nein, wir haben ja in Dresden gefeiert.
Ach so, okay. Ja. Ich dachte, gut, wollte jetzt noch tiefer graben. Und
oder hast du sie gravieren lassen?
Nein, tatsächlich nicht.
Okay.
Nein.
Ja, hätte ja sein können.
Nur, sie ist einfach hinten. Nur so einfach schön.
Ja, nice. Das klingt doch super.
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber das ist sehr spannend. Also ja. Ich habe jetzt mit allem gerechnet, aber nicht mit einer Uhr, muss ich sagen.
Okay. Ich muss auch kurz, ich hoffe, dass mein Akku gleich noch mitmacht, weil irgendwie gibt es gerade...
Du, wir sind die Zeit, wenn wir mal hier schauen, 1:20. Wir sind auch eigentlich, wir sind durch.
Okay. Ich wollte nur, weil ich jetzt hier immer schon die Warnblinker sehe und tatsächlich den Akku vergessen habe mitzunehmen. Das Aufladekabel. Hm. Mit was hättest du gerechnet, wenn ich mit einer Uhr...
Ich habe jetzt mit Reise gerechnet. Das ist ja so das typische Ding, dass Leute irgendwas fertig machen und dann eine Reise machen.
Aber eine Uhr ist ja, das sieht sie ja jeden Tag.
Und ja, das bleibt hängen, so eine Reise. Ja,
also ich finde die Idee auch großartig, aber ich wäre tatsächlich auch nicht drauf gekommen.
Vor allen Dingen, was ja das Schöne ist, deswegen sollte unbedingt mit Saphirglas sein, weil damit ich nämlich noch das Uhrwerk sehe.
Ja, sehr cool.
Im Hintergrund.
Und wahrscheinlich eine Automatikuhr.
Ja.
Ja, natürlich.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist uns auch noch nicht passiert. Aber ihr habt es ja gerade noch von Anke selbst gehört. Die Warnblinker waren schon an am Laptop. Und genau in diesem Moment hat sie uns, während sie uns noch hier ihre Uhr ins Fenster gehalten hat, verlassen.
Hei,
und
da, war, hei, hei.
Da waren wir nur noch zu zweit. Dann willst du mich fragen, wie ich meinen Kaffee trinke? Und wenn ich sie richtig verstanden habe, dann hat sie das Ladekabel vergessen.
Ja, ja, das können wir jetzt, heißt. Ja, die, also kommt definitiv nicht hier wieder rein, weil der Akku tot ist und sie hat das Ladekabel nicht mit. Also es lag nicht irgendwo, und sondern es ist nicht da.
Nee, aber das, ich fand, das war eine sehr gute Folge, weil Anke wird das jetzt hören, was wir jetzt sagen. Vielen Dank, dass du da warst.
Genau,
Anke, das war wirklich sehr spannend.
Dank für deine Zeit, liebe Anke. Es war mega spannend.
Und die Entscheidung mit der Automatikuhr war die richtige, ja. Weil da passiert das nicht.
Gibt's Automatik-Laptops? Ab und zu mal schütteln, wieder vollgeladen. Das ist eine Idee vielleicht. Ja. Ja, musst aber ordentlich schütteln, weil ich glaube, die brauchen mehr Saft als eine Uhr.
Hallo. Hallo. Das ist uns auch noch nicht passiert. Du bist quasi jetzt hier nochmal live dabei und jetzt muss ich nur gestehen, ich habe auf meinem Handy tatsächlich noch 5% Akku. Also da geht's mir so wie bei dir mit dem Laptop.
Das ist jetzt die Challenge für euch. Ihr müsst es halt improvisieren. Es tut mir sehr leid.
Das ist großartig. Ja, wir haben immer eine letzte Frage, liebe Anke. Und diese Frage lautet, das ist eine sehr spannende Frage, wie wir immer finden. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Mit Milch und am liebsten einen Pumpkin Spice Latte.
Oh, das hat... Eine völlig neue Antwort. Das hatten wir noch nie. Ein Pumpkin Spice Latte. Das ist Kürbis, ne?
Ja.
Ja.
Auch im Sommer?
Ich könnte, glaube ich, das ganze Jahr trinken. Ja.
Mein Beileid. Und den Kaffee eher mit Kuhmilch oder mit Hafermilch?
Kuhmilch.
Sauber.
Jo, sehr gut.
Wir haben eben abmoderiert und wir haben uns herzlich bedankt, dass du da warst und haben den Zuhörern und Zuhörern mitgeteilt, dass es ein sehr, sehr schönes Gespräch war und dass wir es sehr genossen haben. Vielen Dank.
Genau, und dass wir hoffen, dass es dir auch gefallen hat und vor allen Dingen auch das Ende, bei dem du nicht dabei warst, dass dir das auch gefallen hat.
wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch. Die Zeit ging wirklich sehr, sehr schnell rum. Ja, ich hätte auch nie gedacht, dass man solche Abbiegungen in den Fragen machen kann, aber die waren total spannend und interessant.
Super. Ich würde sagen, bevor jetzt Philips Akku hier den Geist aufgibt. Anke, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Das war großartig.
Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen ganz wundervollen Abend.
Danke. Den wünschen wir dir auch und vor allen Dingen alles Gute in der Charité. An der Charité.
An und in.
An und in und bei und um zu. Tschüss. Ciao.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.